Ich grüße euch, willkommen zum dritten Teil der Reihe Ist Gott eine Dreieinigkeit? Biblische Belege auf dem Prüfstand. Wir haben im ersten Teil gesehen, dass es keine biblischen Belege im Alten Testament gibt, im zweiten Teil dann die Beweislage im Neuen Testament und jetzt im dritten Teil geht es darum, warum glauben Personen an die Dreieinigkeit, wenn es dafür keine biblischen Beweise gibt? Der erste Punkt ist die Tradition. Man macht etwas, weil es die davor gemacht haben und wiederum die Generation davor und auch die davor. Und wenn man schaut, das Ganze ist jetzt mittlerweile gut 1600, die Anfänge wären dann vor 1700 Jahren, wo das dann bestimmt wurde, dass der Sohn wesensgleich ist mit dem Vater. Das wurde am ersten Konzil 325 nach Christi von Kaiser Konstantin so festgelegt. Am zweiten Konzil von Kaiser Theodosius, also knapp 60 Jahre später, wurde dann der Heilige Geist, der ist dann auch zu Gott gemacht worden und später kam dann die Zwei-Naturen-Lehre dazu und so weiter. Das heißt, das wurde vorgegeben von, man könnte sagen, aus heutiger Sicht von Politikern, denn die Kaiser entschieden das und was der Kaiser sagte, das galt. Und wer diese Deklaration nicht unterzeichnet hat, der wurde dann verwiesen, die wurden dann geächtet, die wurden rausgeworfen von ihren Ämtern. Und dann überlegte man sich selbstverständlich schon, ob man sich dem Diktat nicht beugt. Und viele taten das natürlich. Und so kam es dann dazu. Ob das jetzt fair ist, ist eine andere Frage. Ich denke, zu einer theologischen Auseinandersetzung gehört es, dass man beide Seiten sich anschaut, dass man wirklich um die Wahrheit ringt. Und viele glauben tatsächlich, dass es damals so war, aber das war nicht so. Es waren politische Entscheide, das wurde vorgegeben und die anderen mussten einfach gehen. Aus Sicht des Kaisers verstehe ich das natürlich. Er war der Imperator, er hatte ein riesiges Reich, es gab genug äußerliche und auch innerliche Feinde, und da war es nicht förderlich, wenn man dann noch Probleme in der Kirche hatte. Daher verstehe ich das aus Sicht eines Kaisers, dass er da Ruhe haben wollte. Er hat ein Machtwort gesprochen und aus seiner Sicht hat er natürlich gehofft, dass die Sache damit vom Tisch wäre. Das war sie aber nicht, denn sonst würden wir heute diese Diskussion nicht führen. Heute ist es etwas anders. Man wird nicht gleich dafür verbannt oder verbrannt oder geächtet. In gewissen Ländern kann man seine Meinung sagen, in manchen Ländern nicht. Das ist schade. Ich denke, es sollte möglich sein, dass man offen und transparent über dieses Thema redet. In vielen Gemeinden ist es so, dass gute, liebe Menschen das glauben, weil in ihrem Liedgut das eben auch so übernommen wurde, über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, und die Predigt dann entsprechend ausgelegt ist. Daher ist es verständlich, dass viele daran festhalten, ohne sich wirklich tiefgründig mit der Thematik zu befassen. Schließlich gibt es oftmals jemand, der sich damit auskennt. Das ist dann der Pastor oder der Priester, der das ja studiert hat. Und diese Person sollte es ja wissen. Davon geht man ja aus und das ist auch irgendwo verständlich. Schließlich hat diese Person dann Theologie studiert und der Bereich der Dogmatik wurde sicherlich auch abgehandelt und da hat man dann gelernt, dass Gott eine Trinität ist. Mir wurde das damals auch so beigebracht. Ich war ganz langer Zeit, als ich in eine Freikirche kam, war das, glaube ich, auch eines meiner ersten Fragen. Ja, wie ist es jetzt mit diesem Jesus? Was ist er denn jetzt? Und der Pastor, ein ganz, ganz lieber Mann, der hat mir dann gesagt, dass ja anhand von Johannes 1,1 und dann sprang er zu Johannes 1,14 und für mich war das plausibel. Ich dachte, ja, das macht ja Sinn. Ne? Am Anfang war das Wort und dann wurde dieses Wort Fleisch und das Wort ist Gott. Also die Formel passte für mich und war auch irgendwo logisch. Von diesem anderen philosophischen Logos wusste ich natürlich überhaupt gar nichts. Und ja, das war auch der Grund, weshalb ich das dann lange Zeit auch überhaupt gar nicht in Frage gestellt habe. Ganz im Gegenteil, ich wollte es ja noch verteidigen, deswegen habe ich dann an einer Bibelschule mich schwerpunktmäßig mit der Thematik auseinandergesetzt, in der Hoffnung, dass ich das besser verstehen könnte, dass ich die Dreifaltigkeitslehre besser verteidigen könnte, dass ich mit diesen Mysterien und Geheimnissen abschließen konnte und dass das Ganze auch, soweit es halt möglich war, tiefgründiger erfassen konnte. Tja, und nun das Gegenteil ist passiert. Es zeigte sich eigentlich, je tiefer man sich mit der Thematik befasst, desto mehr bröckelte dieses System und am Ende hing es dann wirklich irgendwo noch an einem Vers und dann merkte ich eigentlich, dass hier etwas gewaltig schiefläuft und deswegen sitze ich hier und versuche da ein wenig Transparenz in die Diskussion reinzubringen. In Gesprächen mit vielen lieben Personen, die gläubig sind, zeigt sich eigentlich auch, dass es nicht wirklich ein Thema ist. Man ist in der Gemeinde und oftmals haben sich die Menschen nicht wirklich damit befasst. Es ist eigentlich abgeschlossen oder ein nebensächliches Thema. Schließlich liebt man ja Gott und das Ganze ist irgendwo im Himmel, scheint sehr kompliziert zu sein. Also ja, daher verstehe ich das auch, dass viele sagen, nein, das ist mir zu theologisch, ich will das gar nicht wissen. Ich liebe meinen Jesus und ja, wer jetzt wie Gott ist, also die Gebete scheinen da oben irgendwo anzukommen. Bei mir war das genauso. Ich war nicht irgendwo froh, dass Jesus Gott war. Aus dem einfachen Grunde, weil ich viel Angst vor dem Vater hatte. Das war schon nur durch das Alte Testament belegt. Sobald irgendwo ein kleiner Fehler gemacht wurde, waren die Strafen sehr, sehr hart. Und ich dachte damals, dass Jesus das wesentlich lockerer sah. Nicht im Sinne der Sünde, aber dass er einfach dort gnädiger war. Und ja, ich hatte halt ein sehr eigenartiges Gottesverständnis. Und deswegen schickte ich meine, in Anführungsstrichen, Gebetspost dann lieber zu Jesus und dachte dann, das wird da oben schon innertrinitarisch verteilt und damit war die Sache eigentlich für mich erledigt. Nun gibt es auch Personen, die nicht in eine Gemeinde gehen, sondern sich mit der Bibel befassen, ohne äußerliche Einflüsse. Und ich habe da einen lieben Bruder, der war Atheist und fand dann auf dem Dachstuhl seines Großvaters eine alte Bibel und dann fing er an, darin zu lesen und alles durchgelesen, hat sich aufgrund dieser Bibel bekehrt und kam so zum Herrn Jesus. Erst dann ist er rausgegangen in verschiedene Gemeinden und war schockiert, dass die dort an einen dreieinigen Gott glaubten, den er überhaupt gar nicht in der Bibel gefunden hat. Und es zeigt sich eigentlich, wenn, er ist wirklich das klassische Beispiel, dass wenn man von außen nicht beeinflusst wird, sondern nur die Bibel, nur der Mensch und nur Gott, dass man nicht auf so etwas kommen würde. Das heißt, man geht in eine Gemeinde, man weiß nicht viel, man hat vielleicht ein paar Punkte gelesen und dann lässt man sich die Bibel auslegen. Man lässt sie sich auslegen, so wie die meisten Theologen, Pastoren, Priester es verstehen. Und die meisten verstehen es eben trinitarisch, was das Gottesbild betrifft. Und bei mir war das dann genauso. Das ist ja nicht böswillig. Die Leute glauben es ja tatsächlich. Es ist aber einfach so. Ich denke, wenn Personen nicht diesem Einfluss ausgesetzt wären, würden sie wahrscheinlich genau zu demselben Ergebnis kommen wie beim Bruder, den ich eben erwähnt habe. Ihr kennt sicherlich das Beispiel mit den 20 Testpersonen. Da gab es, einen Bereich irgendwo in der Soziologie, da wollte man sehen, wie man Personen beeinflussen kann unter Massendruck. Da war dann ein Professor, weißen Kittel und 20 Testpersonen, aber 19 von denen waren involviert. Und dann wurden zwei gleiche Linien an die Wand gemalt. Und die beiden Linien waren identisch, die waren beide gleich lang. Dann wurde die erste Person gefragt, welche Linie ist länger? Und die erste Person antwortete, die ja vorbereitet war, sie hatte so zu antworten, die rechte Linie. Und dann ging es weiter mit der zweiten und dritten bis zur 19. Antworten, alle klipp und klar, dass die rechte Linie länger sei. nur die 20. Person, die war ja nicht in diesem Test involviert und sie war eigentlich, ja, das Opfer könnte man sagen. Sie sah natürlich, dass beide Linien gleich waren, antwortete dann aber genau wie alle anderen 19 Personen. Das heißt, wenn man in einer ganz großen Gemeinde ist und alle etwas glauben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das genauso sieht, sehr hoch. Warum sollte man das in Frage stellen? Schließlich stößt man ja dazu, in der Regel als Neuling. Und wie kommt man dazu, jetzt das in Frage zu stellen, was alle anderen schon so lange machen? Es ist verständlich, doch die Bibel lehrt uns ganz klar, wir sollen alles prüfen, das Gute behalten. Es ist egal, wie viele Leute irgendetwas glauben, es ist wichtig, dass man zu dem Ergebnis kommt, jetzt egal, ob es dieses Thema ist oder irgendein anderes, aufgrund der biblischen Faktenlage. Und es ist gut, dass man sich verschiedene Meinungen dazu anhört. Die Gefahr besteht natürlich, wenn man immer dieselbe Person hört, jetzt zum Beispiel in Form von Predigten oder dieselben Bücher liest von nur einem einzigen Autor, dass man dann entsprechend eingefärbt wird. Das vermeidet man dadurch, dass man auch andere Meinungen hört. Es kann ja schon sein, dass man selbst falsch liegt und dass es dann eine Korrektur braucht, weil die anderen es besser oder tiefgründiger untersucht haben. Ist ja nicht schlimm. Man macht einen Fehler. Ich habe viele meiner Glaubensvorstellungen, von denen ich felsenfest überzeugt war, über Bord geworfen. Nicht aus dem Grunde, weil ich leichtgläubig bin, sondern weil die Faktenlage mir ganz klar dargelegt hat und das große Ganze der Bibel sich auf einmal als klar und deutlich erwiesen hat. Es ist natürlich schmerzhaft. Niemand möchte dahingestellt werden, vor allem wenn man lange Zeit, über Jahre oder Jahrzehnte an etwas glaubte, ganz viele Predigten geschrieben hat und die dann auch alle veröffentlicht wurden, viele Bücher, Artikel, Broschüren geschrieben hat und dann stellt sich heraus, dass ein ganz wesentlicher Punkt falsch ist. Das tut weh, das ist schmerzhaft. Ja, man kann jetzt natürlich das Ganze versuchen, ja, zu umgehen, zu umschiffen, das Thema vielleicht nicht mehr anzusprechen oder sich ehrlich zuzugestehen. Ja gut, ich habe es so gesehen, und jetzt sehe ich das anders. Ich finde das überhaupt gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Das zeugt eigentlich von einer ganzen Menge Rückgrat und wenig Menschenfurcht. Kommen wir zum zweiten Teil, und zwar das fehlende Wissen. Ich werde ständig angefragt bezüglich einzelnen Versen oder Fragen im Bereich der Kirchen- oder Philosophiegeschichte. Und dazwischen sind auch immer wieder Personen, die kommen irgendwie auf meine Seite und wollen mich jetzt davon überzeugen, dass ich falsch lag oder falsch liege mit meinen Vorstellungen und mich wieder auf den richtigen und wahren Weg der Trinität bringen. Das ist legitim. Ich verstehe das auch. Ich würde das genauso machen damals, als ich Trinitarier war, wenn ich auf jemanden wie mich stoßen würde, der von der Trinität weggekommen ist, würde ich natürlich auch versuchen, dem zu helfen. Und dann gibt es Personen, die wollen mir gerne helfen, was ja auch in Ordnung ist. Sehr oft, also eigentlich fast ausschließlich, ist es natürlich so, dass die Person dann eben anhand von den Versen, die wir im ersten und zweiten Teil besprochen hatten, dass sie versuchen, damit ihre Argumentation aufzubauen. Das heißt, man nimmt eben den Johannesprolog oder auch ein paar andere Verse und sagt dann, ja, hier ist es doch ganz klar, Gott ist zwei oder drei. Das verstehe ich. Es ist aber so, dass dieses Thema äußerst komplex ist. Es reicht eben nicht aus, dass man sagt, man hat drei Verse im Johannesevangelium und baut jetzt darauf seine gesamte Dogmatik auf. Das, was damals passiert ist, ist der Schlüssel. Und als ich in der Bibelschule war und mich damit in der trinitarischen Bibelschule, in der ich war, damit befasst hatte, konnte ich diese Lücke eigentlich schließen zwischen dem Abschluss des Neuen Testamentes, wo es ja überhaupt gar keine Binität oder Trinität gibt, bis zum ersten Konzil 325 nach Christi. Es hat sich gezeigt, dass es eine Lösung gibt, aber diese Lösung ist eben nicht die Bibel, sondern die Philosophie. Und das hat bei mir wirklich große Probleme verursacht, denn auf einmal war die Philosophie der Schlüssel und das darf ja nicht sein. Also Paulus sagt es ganz klar in Kolosser 2,8, hütet euch von jeglicher Philosophie. Das bedeutet, wenn wir uns aus der Werkzeugkiste der Philosophie bedienen, um den Gott der Bibel zu erklären, stellt sich natürlich die Frage, ob neben dem Alten und dem Neuen Testament wir in Zukunft auch Bücher über Platon lesen sollten, damit wir wissen, wie wir den Gott der Bibel beschreiben können. Das darf natürlich nicht sein. Deswegen, die Personen, die mich da herausfordern wollen, sollten sich unbedingt mit Fragestellungen der Kirchen- und Philosophiegeschichte aus dieser Zeit beschäftigen. Und dann werden sie wesentlich mehr Transparenz reinbekommen in diese Diskussion und vielleicht auch einen etwas weiteren Blick auf das Ganze. Wie gesagt, die drei Johannesverse, die jetzt schon, ich habe sie schon so oft gehört und ich muss natürlich manchmal ein bisschen schmunzeln, ist nicht böse gemeint, aber das heißt, das Muster, mit dem man auf mich zukommt, ist immer das Gleiche und ich versuche, es ist eigentlich wie so ein, wie soll ich sagen, ich habe da mal so ein Bild gemalt, wo man einen Eisberg sieht, ein Eisberg, der guckt ja nur so zu ein Zehntel heraus aus dem Wasser. Und ich versuche, diesen Eisberg dann herauszunehmen. Also viele diskutieren über das Sichtbare vom Eisberg. Ich hole dann den ganzen Eisberg heraus, also ich bringe ihn an die Oberfläche und dann sehen viele erst die Komplexität dieser Thematik. Es ist also wichtig, dass man sich umfassend mit dem Thema befasst, falls Interesse besteht. Und dann wird das Ganze wirklich spannend. Es ist ein Krimi. Es gibt viel zu lernen, viel zu lesen und das, was damals passiert ist, ist sehr spannend und hat einen großen Einfluss auf das Bibelverständnis von heute. Ein wichtiger Punkt ist noch das jüdische Verständnis. Jesus war ein Jude oder ist ein Jude, er lebt ja. Dann alle Personen, die die Bibel geschrieben haben, vielleicht außer Lukas, sind Juden. Und dieses jüdische Gottesverständnis, das hat sich ja jetzt nicht geändert, nur weil das Neue Testament jetzt dazugekommen ist. Der Gott des Alten Testamentes ist der gleiche Gott des Neuen Testamentes. Das Neue Testament entfaltet keine neue Gotteslehre. Das ist ganz wichtig. Wenn man nach Israel geht, wird man sehen, oder man kann auch in jede Synagoge gehen, die jetzt sicherlich irgendwo eine bei euch in der Nähe, geht zu dem Vorsteher und fragt ihn, warum die Juden nicht an die Dreifaltigkeit glauben. Also das hat schon seinen Grund, das sollte man ernst nehmen. Und warum sollte man ein anderes Gottesbild haben als das von Mose und von Jesus? Der nächste Punkt ist die Person. Es gibt viele Gemeinden, wo starke Persönlichkeiten drin sind oder die von starken Persönlichkeiten gegründet wurden oder auch Propheten oder Prophetinnen, die sehr viel Literatur hinterlassen haben. Und dann fragt man sich dann auch immer in seinem Verständnis, nicht nur was jetzt diese Dogmatik betrifft, sondern generell, was hat diese Person denn dazu gesagt? Was meint diese Person? Ich halte das für Menschenfurcht. Es ist legitim, dass Menschen Vorstellungen haben, aber letztendlich sind es nur Vorstellungen von Menschen. Das heißt, auch das muss immer hinterfragt werden. Da sollte man unbedingt seine rosa-rote Brille abnehmen, auch wenn diese Person ganz lieb ist. Das steht ja auch gar nicht in Frage. Das sind alles ganz liebe Personen. Das bedeutet aber nicht, dass man aufgrund dessen jetzt nicht mehr eine objektive Meinung bezüglich des Bibelverständnisses haben sollte. Es kann ja sein, dass da irgendwo ein Fehler ist. Es ist also wichtig, dass man immer kritikfähig bleibt und nicht sagt, nein, das darfst du nicht hinterfragen, diese Person ist sehr wichtig, sehr mächtig. Es handelt sich um eine Prophetin, die von Gott gesandt wurde. Wenn so Diskussionen geführt werden, dann ist natürlich, ja, dann kann man auch gleich aufhören. Das bringt dann ja gar nichts. Wenn ich eine Person nicht kritisieren darf, dann erübrigt sich jegliche Diskussion, dann ja, sollte man das glauben, was diese Person sagt, wenn man Mitglied dieser Gemeinschaft ist. Ich halte das aber für sehr gefährlich, weil wo Menschen sind, passieren Fehler. Das ist nicht das Problem. Wir machen alle Fehler. Es geht nur darum, ob man dann die Größe besitzt, wenn man dann einen Fehler gemacht hat, dass man sich dann hinstellt und sagt, schau, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich korrigiere das, ich sehe das jetzt anders, weil ich in meinem Wissen und in meiner Weisheit, die Gott einem schenkt, weitergekommen bin. Wie es so schön heißt, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Sogar der Herr Jesus nahm zu an Weisheit. Lukas 2, 52. Er hat deswegen ja nicht gesündigt. Es war nicht notwendig, dass Jesus eine herumlaufende Enzyklopädie ist, dass er jetzt nicht alles wusste. Er wusste ja auch nicht, wann er wiederkommt. Das war gar nicht nötig. Es war wichtig, dass er sündlos ist. Nur das zählt. Das heißt, man sollte schauen, dass man sich nicht davon beeindrucken lässt, ob jemand jetzt sehr mächtig ist, ob da irgendeine Aura um diese Person konstruiert wurde, die dann jetzt in Anführungsstrichen heilig ist und man darf diese Heiligkeit jetzt auf keinen Fall antasten. Jeder hier, der irgendetwas auslegt, darf dafür kritisiert werden, konstruktiv kritisiert werden. Denn letztendlich hilft es einem ja, und ich motiviere alle, das alles zu prüfen, alles anzuschauen, das, was ich sage. Man macht genauso Fehler. Und so kommt man dem Ziel näher. Wir machen alle Fehler und daher lasst uns da nicht gleich beleidigt sein, wenn jemand nicht 100% einer Meinung ist. Wenn diese Person das sachlich, konstruktiv, mit Hilfe der ganzen Bibel erklären kann, sollte man das auf jeden Fall ernsthaft in Betracht ziehen. Dann noch ein weiterer Punkt, und zwar, das ist die Angst. Die Angst, wenn Jesus jetzt kleiner gemacht wird. Jetzt ist es ja so, dass wenn man an einen Gott glaubt, dann ist ja Jesus kein Gott mehr. Also Jesus ist der Messias, ein Bruder. Und wenn jetzt Jesus nicht mehr dieser Gott ist, dann habe ich ihm ja diese Gottheit genommen. Und das ist auch ein Argument, was immer wieder vorgebracht wird, wo dann gesagt wird, ja, du machst Jesus klein. Du machst Jesus klein und ein ganz wichtiger Punkt, und das muss ich sagen, war damals auch in meiner trinitarischen Zeit eigentlich der wesentlichste Punkt. Letztendlich spielte es für mich überhaupt gar keine Rolle, wie viele Bibelverse mir zur Verfügung standen, um die Gottheit Jesus zu belegen. Denn ich sah es so wie damals Athanasius, wenn Jesus kein Gott ist, gibt es keine Erlösung. Und das war auch irgendwo sein Argument gegenüber den Arianern. Wenn die Recht haben, die Arianer, dann fahren die ja sozusagen alle in die Hölle. Mir geht es jetzt auch gar nicht darum, die Arianer zu verteidigen. Die Arianer und die Athanasier, also dieser Konflikt, den es damals gab, das ist alles nur Nebenschauplatz. Ich finde es interessant, wenn die Leute dann kommen und sagen, ja, du glaubst nicht an die Trinität, dann bist du Arianer. Die Juden sind ja auch keine Arianer. Das heißt, das eine ist ein philosophisches Konzept und das andere ist ebenfalls ein philosophisches Konzept. Und jetzt stehen zwei philosophische Konzepte gegenüber und mal gewann das eine philosophische Konzept, das erste Mal dann 325, da wurden dann die Arianer verbannt. Ein paar Jahre später hat sich dann Kaiser Konstantin umentschieden, dann hat er Arius und seine Leute zurückgeholt und dann wurden die Athanasier verbannt. Also man versucht dann immer zu sagen, ja, es ist ein Konflikt zwischen diesen beiden Parteien, das ist richtig, aber es ist nur ein Nebenschauplatz. Beides hat nichts mit dem Monotheismus von Jesus zu tun. Beides ist philosophisch eingefärbt. Und jetzt versuchen zwei philosophische Strömungen darüber zu diskutieren, welche philosophische Strömung richtig ist. Also es geht mir auf keinen Fall darum, den Arianismus hier zu verteidigen, sondern es ist das, worüber gestritten wurde. Und oftmals ist es dann so, wie ich sagte, die Leute glauben dann, wenn man dann nicht für die Trinität ist, dann sei man Arian. Aber das ist nicht der Fall. Also, nochmal zurück. Gibt es denn eine Erlösung, wenn Jesus nicht Gott ist? Das, was Athanasius glaubte. Jetzt ist meine Frage, wo steht das in der Bibel? Wo steht das in der Bibel? Wo steht in der gesamten Bibel, wenn Jesus kein Gott ist, gibt es keine Erlösung? Das steht nirgendwo in der Bibel. Sondern es steht, dass Gott seinen Knecht geschickt hat und dass dieser Knecht gestorben ist, damit wir leben können. Das steht in der Bibel. Dass ein Gott, also ein unsterblicher Gott, für uns sterben kann, das ist ja auch schon ein Paradox, also dass ein Unsterblicher stirbt. Wenn man unsterblich ist, dann kann man nicht sterben. Und wenn man dann doch stirbt, dann war man nicht unsterblich. Und dann hilft es auch nicht, wenn man sagt, dass Teile von einem gestorben sind, wenn man dann versucht, dieses aristotelische Menschenbild anzulegen und sagt, dass Jesus' Körper dann gestorben ist und seine Seele dann in der Hölle war und dort versucht hat, Menschen zu bekehren und so weiter. Das geht nicht. Wenn man tot ist, dann ist man tot. Und Jesus war ganz tot, 3 Tage lang. Und nicht Teile von ihm. Und deswegen ist auch ganz klar, wenn ich sterben kann, dann bin ich kein Gott, denn Gott ist unsterblich, 1. Timotheus 6,16. Es geht also nicht darum, Jesus klein zu machen. Überhaupt gar nicht. Da wurde also etwas geschaffen, nämlich ein Bild von Jesus, was in der Bibel einfach nicht existiert. Und ich versuche einfach, dieses künstliche Bild einzureißen für die Person, die natürlich an die Gottheit Jesu Christi und die Dreifaltigkeit dann glauben, ist es natürlich ein Angriff auf Jesus. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Ich greife überhaupt gar nicht Jesus an. Ganz im Gegenteil. Ich versuche nur die biblische Faktenlage darzulegen. Und dort ist es ganz klar, dass Jesus unser Bruder ist. Ein Bruder aus unseren Reihen. Das ist genau das, was Mose gesagt hat in 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15. Und 3 Verse später wiederholt das dann der himmlische Vater, dass Jesus aus den Brüdern ist, jemand wie er, jemand wie Mose. Ich meine, Mose war ja auch kein Engelswesen oder Teil der Gottheit, sondern er ist aus unserer Gattung. Er ist so wie wir. Daher, dieser Vorwurf, der lässt sich also auch ganz klar entkräften. Es gibt nirgendwo auch nur einen klitzekleinen Beweis und nicht eine Andeutung, dass, wenn Jesus kein Gott ist, dass es keine Erlösung gibt. Er musste nur sündlos sein. Und man schließt dann von dieser Sündlosigkeit auf Gottheit, aber das steht auch nirgendwo in der Bibel. Sondern Jesus war sündlos. Und dann lesen wir in Hebräer Kapitel 5, Vers 8. Dort heißt es, er lernte den Gehorsam. Er lernte den Gehorsam und ward gehorsam bis zum Kreuz. Und dort starb er dann und ist er wieder auferstanden. Gott hat ihn auferweckt. Ein allmächtiger Gott muss doch gar kein Gehorsam lernen. Es steht auch nirgendwo, dass der himmlische Vater Jahwe Gehorsam gelernt hätte. Das wäre ja auch beleidigend, dass man dann sagt, dass der himmlische Vater, der allmächtige Vater, dass der Gehorsam lernen müsste. Also das geht ja überhaupt gar nicht. Aber Jesus lernte diesen Gehorsam und er ward gehorsam. Und diese Sündlosigkeit, seine Sündlosigkeit, hilft uns bei der Rettung. Aber das, daraus eine Gottheit Christi zu formulieren, das kommt ebenfalls aus der Kirchengeschichte. Dafür gibt es aber keinen biblischen Beleg. So viel zum dritten Teil. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag.